Guten Abend, Herr Mayer.
Guten Abend, Frau Lenk.
Wir haben uns heute zusammengefunden, um unsere dritte Folge, es ist die dritte, richtig? Die dritte Folge der Miniseries zu Subreddits, zu missbräuchlichen Familienverhältnissen und berühmten Posts daraus zu machen. Heute ist es soweit, wir wollen philosophisch werden. Wir sind vage vorbereitet und haben eine Idee, wie wir anfangen. Und wir fangen im Grunde, wir greifen das Thema der letzten Folge oder auch der letzten Folgen wieder auf. Und das tun wir, indem wir über meine Großmutter sprechen. Und zwar über einen Satz, den ich sehr, sehr häufig und sehr gerne, nicht sehr, sehr häufig, aber ich sage ihn gerne. Ich sage ihn immer wieder und gerne. Meine Großmutter war bösartig. Das ist der Satz, über den wir erstmal sprechen werden. Warum war meine Großmutter bösartig? Ich hatte schon die Geschichte vom Kaffeetisch erzählt, wo sie mich beleidigte mit der Enabler-Funktion, die dann mein Großvater hatte, wo ihn dann die Schuld trifft. Aber meine Großmutter hat es einfach geliebt, Leute fertig zu machen. Sie hat es geliebt, Leute klein zu halten. Sie hat es geliebt, Leute in Konkurrenz zu setzen und gegeneinander auszuspielen, um ja nicht ihre Machtposition zu verlieren. Diese Frau, ich bin überzeugt davon, hat die letzten 10, 15 Jahre ihres Lebens nur aus zwei Gründen gelebt. Zum einen, um zu rauchen, was ich sehr an ihr mag. Sehr vernünftige Entscheidung. Die zweite war, anderen Leuten das Leben zur Hölle zu machen. Und irgendwie, und da kommen wir nämlich auf die Schiene sofort, wo die Bösartigkeit nicht mehr funktioniert, sie muss irgendwie geglaubt haben, das sei notwendig.
Ich erinnere mich.
Weil
Ah, bitte.
dafür gilt der Satz, Nobody is a supervillain. Auch meine Großmutter ist eigentlich nicht wirklich bösartig, aber die war schon wirklich böse
Ja,
drauf.
also ich erinnere mich an noch so die ein oder andere Geschichte ein bisschen. Und danach dachte ich mir auch, es ist ein Ausdruck, den ich selten benutze. So ein Ausdruck wie böse oder bösartig, er ist so unglaublich abgedroschen. Er ist so moralistisch. Er kommt wie aus einem Disney-Film eigentlich her, ja, Supervillain-like oder eben der Antagonist. Aber nein, ich finde die Sachen, die du eben
Oh,
anschaulich kurz genannt hast, das sind gute Beispiele.
wenn du gerade noch eins auf der Zunge hast, immer los. Meine Großmutter ist freiwillig für die
Oh nein,
Öffentlichkeit.
mir fällt nichts Bestimmtes dabei ein, was ich erwähnen möchte. Ich möchte es nur noch einmal unterstreichen, dass auch mir
Okay.
dieser Eindruck kommt, zu sagen, oh ja, es ist wirklich etwas, wo sich der Ausdruck böswillig oder bösartig einmal anbietet.
Vielleicht die. Meine Mutter hat mich, als ich klein war, weil sie studiert hat, auch ein bisschen Geld verdienen musste und so weiter, hat mich oft zu meiner Großmutter gegeben. Meine Großmutter hat das auch gemacht und mich angenommen. Meiner Mutter jedes Mal ein schlechtes Gewissen gemacht, dass sie mich ja da lässt und mir erzählt, dass ich ja bei ihr bin, weil meine Mutter ja sich keine Zeit für mich nimmt. Also im Grunde, weil meine Mutter eine schlechte Mutter ist.
Ja.
Hat sie mir als kleines Kind dann
Und
erzählt.
ich meine, das muss man sich einmal kurz auf der Zunge zergehen lassen, ja? Da sagt
Und
die.
dass es ja so schlimm ist, dass ich als Kind so ein Opfer davon bin und was weiß ich. Das heißt, mich auch gleich im Grunde zum Opfer machen. Nicht so direkt, wie ich das jetzt gesagt habe, aber der Ton des Ganzen. Du bist hier ein armes kleines Opfer, ich bin deine Heldin und deine Mutter ist
Eine Rabenmutter.
eine Rabenmutter,
Eine
richtig.
deutsche
Das.
Rabenmutter.
Und das ist etwas, was meine Großmutter aber intuitiv getan hat. Aber da
Ja.
ist es dann, das ist so Momente, wo man sich so denkt, boah, ist das böse.
So, warum erwähnen wir das?
Oder, ich habe
Ja,
noch
noch
einen.
eine? Gut.
Weihnachten. Mir ist letztens über Weihnachten etwas klar geworden.
Aber passend.
Meine Mutter, geschiedene Frau. Deswegen natürlich, ich und meine Mutter sind keine komplette Familie. Deswegen sind meine Großeltern immer aufopferungsvoll am Heiligabend vorbeigekommen. Damit wir ja auch so ein richtiges Weihnachtsfest haben. Weil mit dieser kaputten Familie, das ist ja sonst gar nicht schön für das Kind. Und dann musste meine Mutter noch dankbar dafür sein, dass ja ihre Großeltern vorbeigekommen sind. Das war dann die Erwartungshaltung. Bis heute
Fantastisch.
bin ich der Meinung, dass Weihnachten wahrscheinlich entspannt gewesen wäre,
Ja.
wenn sie das nicht gemacht hätten.
Ja. Also, Warum halten wir das jetzt gerade für erwähnenswert? Wir treffen uns ja nicht einfach nur, um aus der Familienkiste zu plaudern.
Um über meine seit Jahren tote Großmutter zu sprechen.
Das ist ja überhaupt gar nicht unser Plan. Sondern wir haben beim letzten Mal über Gaslighting gesprochen und die Absichtsunterstellung.
Richtig.
Also, dass Leuten ein bewusstes, planmäßiges Verhalten unterstellt wird. Und heute wollen wir, weil wir auch, Frau Lenk sagte ja am Anfang, etwas philosophischer werden. Und uns geht es, ganz allgemein gesprochen, um die Gegenüberstellung der Tatsachen und der Wahrheit und der Perspektive und dem Konstruktivismus auf der anderen Seite.
Richtig.
Das ist so das Spannungsfeld, in dem wir uns heute bewegen und in dem auch die Großmuttergeschichte ihre entscheidende Rolle hat. Denn wir können jetzt natürlich einkommen mit Einwänden, ja, aber das hast ja nur du so wahrgenommen, das ist ja deine Wahrnehmung der Situation gewesen und so etwas in der Art.
Und ihre Intentionen waren ja ganz andere, eigentlich wollte sie ja was anderes und deswegen hat sich das dann einfach nur von der Konstruktion her so ergeben, weil Dinge ineinander gegriffen haben und so weiter.
Ja.
Weil jeder ja seine eigene Wirklichkeit hat. Ja. Und dann diese Wirklichkeiten aufeinandertreffen und eigentlich ja auch nur Probleme darin bestehen, dass Menschen sich nur vernünftig über ihre Wirklichkeiten austauschen müssen.
Jetzt und dann erledigt sich das. Sind wir an dem Punkt angekommen, an dem ich gar nicht so viel essen kann, wie ich kotzen möchte?
Du auch?
Ja, ich auch. Denn es sind einfach unglaublich fürchterliche Plattitüden, die mich an eine Ausstellungseröffnung, auf der wir einmal zusammen waren, erinnern. Wo ein Haufen Künstler rumsaß und einer von den Anwesenden dann auch irgendwann sagte, in Hinblick auf das Kunstwerk und die Wahrnehmung dieser Kunstwerk, ja, es hat ja auch ja jeder so seine eigene Wahrheit. Und ich habe mich zu der Zeit mit dem Anbeginn meines Exposés für eine eigentlich geplante Doktorarbeit beschäftigt, in dem auch der Ausdruck der Wahrheit eine zentrale Rolle spielt, obwohl er philosophische Altlast ist und unglaublich ätzend und anstrengend. Und mich überkommen so widersprüchliche Impulse in dem Moment. Nämlich auf der einen Seite möchte ich sagen, verdammt nochmal, hör auf, diese scheiß Plattitüden von dir zu geben. Auf der anderen Seite, gerade weil wir über Kunst und Kunstwerke sprechen, ja natürlich.
Kunst bildet das Singuläre ab.
So, es ist ein zutiefst privater Eindruck, den ich erst einmal davon habe, der etwas mit mir macht, das vielleicht auch andere teilen, aber vielleicht eben auch nicht. Richtig. Es ist dieser Erfahrungscharakter der Kunst, der in dem Ausdruck liegt, jeder hat seine eigene Wahrheit.
Ja.
Aber das widerspricht zutiefst dem philosophischen Verständnis von Wahrheit.
Meine Großmutter dachte auch, sie tut irgendwie Gutes und sie macht allen das Leben nicht zur Hölle, sondern sie hilft allen, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Das ist die Konstruktion meiner Großmutter.
Mhm. Es ist nicht, was passiert.
Richtig. Da fehlt etwas, da wird etwas, das ist eine Leerstelle, da wird etwas ausgelassen. Wenn wir also nur noch von Konstruktionen sprechen, dann haben wir immer wieder in einem gewissen Sinne dasselbe Problem, nämlich, dass wir sämtlichen Anspruch auf Objektivität verlieren könnten.
Ja, das ist das klassische Problem, auf das wir an dieser Stelle stoßen. Weil wir, wenn wir normalerweise über Objektivität sprechen, dann tun wir das so mit alltäglichen Vorstellungen von dem Gegenstand, mit dem Naturwissenschaften zu tun haben. Ja, also wir reden von der Objektivität der Welt, von der Objektivität der Tatsachen. In unserem Vorgespräch habe ich vorhin erwähnt, ich muss in diesem Zusammenhang immer an einen Satz von Wittgenstein denken, der in seinem ersten Werk steht. Nämlich, er sagt an einer Stelle, die Welt ist alles, was der Fall ist.
Eine sehr, sehr berühmte Stelle.
Ja, und also sie ist ein philosophisches Schwergewicht. Es kommen so viele wichtige und um Himmels Willen erklärungsbedürftige Worte darin vor.
Es ist ein sehr kurzes Buch. Es ist in Paragraphen geschrieben. Einzelne Sätze. Und es ist die Hölle.
Ja, ich habe es auch nie gelesen.
Eine ganz schlechte Form, ein Buch zu schreiben.
Dieser Gedanke ist trotzdem erst einmal sehr gut. Ja, es ist sehr schön kompakt und in dieser Hinsicht auch verständlich. Aber weswegen muss ich daran denken? Weil es diese naturwissenschaftliche Vorstellung von Welt, Welterfassung und Wahrheit hat. Die Welt ist alles, was der Fall ist. der Fall sind alle wahren Sätze. Also, dann haben wir gleich wieder das nächste Problem.
Das sind dann doch die Tatsachen, oder?
Ja, genau. Tatsachen sind definitionsgemäß immer wahr. In diesem Sinne ist auch ein anderer Ausdruck, der tagespolitisch relevant geworden ist in den letzten, sagen wir grob, 4 Jahren, wegen einer weltweit recht unbedeutenden Person, über die kaum jemand spricht.
Nie.
Die den tollen Ausdruck Alternative Facts in die politische Welt eingeführt hat. Was für mich als Philosoph und Erkenntnistheoretiker ein Traum ist, weil ich nicht einmal ganz sicher bin, ob das überhaupt Sinn ergibt. Auf einer Seite ergibt es sehr viel Sinn, nämlich, ja, wenn wir auf der Ebene wissenschaftlicher Daten darüber sprechen, verschiebt sich plötzlich wieder das, was ist denn jetzt die Welt, was ist denn jetzt das Wahre?
Und dahingehender medialer Konstruktion, ja. Da haben wir nämlich den nächsten Konstruktions- und Konstruktivismus-Diskurs, ob die Medien ein bestimmtes Bild und so weiter erzeugen. Die Frage ist auch, ob wir überhaupt von die Medien und wenn Leute von die Medien, ob wir da nicht ganz schnell bei Lügenpresse sind. Aber versteht ihr, das sind die Dimensionen, mit denen wir hier zu tun haben. Das sind die verschiedenen Ebenen. Wir machen heute eigentlich die Lösung Guattari-Nummer. Wir machen 1000 Plateaus.
Ja.
Wir zeigen das immer selbe Problem oder das immer selbe Denkproblem auf ganz, ganz vielen Ebenen auf. Gut. Wir sind noch nicht ganz so geil, wir entwerfen keinen neuen Begriff auf all diesen Ebenen, eine neue Art des Denkens auf all diesen Ebenen.
Nee.
Das machen wir nicht. Wir weisen nur auf ein Problem hin.
Wir sind schon zufrieden, wenn wir uns durch das Chaos des Bekannten einen Weg gemuddelt haben.
Aber dass das mit den Ebenen, dass es auf dieser Ebene stattfindet, dasselbe Problem sich auf einer völlig anderen findet, das bedeutet im Grunde, worauf wir hinaus wollen, es ist ein Problem, was in einem gewissen Sinne im Zeitgeist steckt. Und deswegen zeigt es sich, können wir es an dem Problem meiner Großmutter klar machen, wie aber auch an Wittgenstein. Die Wittgenstein-Geschichte geht aber, glaube ich, noch einen Schritt weiter, oder?
Ja, denn also es geht um die Tatsachen. Das war ein guter Punkt. Denn die Tatsachen, wir sind alle gerne im Besitz der Tatsachen. Das ist fantastisch.
Das und das ist so.
Ja, und wer die Tatsachen für sich hat, der hat die Welt für sich.
Ja.
Also Politiker wissen das schon, weil sie immer um die Interpretationshoheit ringen.
Auch wenn du an dem Satz noch ein bisschen schraubst, kannst du damit philosophischen Zitaten berühmt werden. Du musst irgendein Buch schreiben, in dem irgendwas steht. Da kommt dieser Satz drin vor, das reicht.
Wir haben es zum Glück aufgenommen, denn ich könnte es jetzt schon nicht nochmal ein zweites Mal machen.
Haben wir Glück gehabt. Aber ihr habt jetzt auch alle die Chance.
So, also Tatsachen sind nicht gegeben, sondern sie werden zu einem gewissen Teil geschaffen oder wie ein von uns gemeinsamer, geschätzter Professor auch gerne gesagt hat, schon die Tatsachen sind theoriegeladen.
Oh ja.
Die kommen also nicht einfach blanko daher.
Ich glaube, es ist derselbe Professor, der mir in meiner eigentlich allerersten Philosophieveranstaltung einen sehr großen Schock verpasst hat, was auch genau diese Tatsachen nochmal angeht. Er hat nämlich einen Fakt genommen und diesen Fakt verortet. Ich habe 2002 angefangen mit meinem Philosophiestudium, also etwa ein Jahr nach dem 11. September. Und dieser Professor erzählte, naja, der 11. September, das sei ja entweder ein Terrorakt, man kann das aber aus einer anderen Perspektive genauso gut als Freiheitskampf ansehen. Nämlich aus der Perspektive der Attentäter.
Ja.
Und das fand ich sehr, sehr clever, weil es genau diese Konstruktion zeigt. Wir haben einen Fakt. Wir sehen dasselbe, was passiert ist. Wir haben eine Tatsache. Aber was diese Tatsache bedeutet, da bewegen wir uns in einem ganz, ganz anderen Bereich. Und da sind wir in dem, was eine Konstruktion bedeutet.
Genau. Ich habe auch noch...
Und wozu das auch gut ist, was auch ihr Vorteil ist und was sie auch Großes kann.
So, es ist sehr schön, weil wir hier die... Wir haben auf der einen Seite einen Common Sense für die Sozialkonstruktivisten, ja, die ganzen Labeling-Theoretiker sagen, ja, natürlich, alter Hut.
Ja.
Es ist nichts Neues für uns. Manche von den Philosophen stellen sich so ähnlich hin, aber trotzdem schaffen es beide seltsam aneinander vorbeizureden.
Oh, das können die super.
Und ich habe noch ein anderes Beispiel aus dem Alltag mitgebracht. Und zwar habe ich dir vor einiger Zeit ein Bild von einer Rasiergeldose geschickt.
Oh ja, das hast du.
Und da steht nicht sehr viel mehr drauf als mildert 5 Anzeichen für Hautirritation.
Das ist ein Satz, der erstmal nicht weiter erstaunlich erscheint. Wir lesen alle täglich solche Sätze wahrscheinlich, wenn wir auf dem Klo sitzen, das Handy alle ist oder so. Jeder liest das Shampoo, das Rasiergel und so weiter.
Ja.
Kennen wir. fällt erstmal nicht weiter auf, aber dir ist da etwas aufgefallen. Noch etwas, was dir ausführlich ausgefallen ist, sagen wir es einmal so.
Ja.
Herr Meier.
Und zwar ist es so eine Art Alltagslektion in erkenntnistheoretischem Denken. So, wenn andere Leute interkulturelle Schulungen machen, würde ich sagen, ist mein Beispiel, dies können sie in der Welt sehen, wenn sie erkenntnistheoretisch ein bisschen geschult sind und mit offenen Augen durch die Welt laufen.
Oh, ich würde dir gerne einen Patreon-Account machen, damit du, wie hast du es vorhin genannt, epistemische Trainings?
Ach so, ja, epistemische Trainings.
Ein epistemischer, Herr Meier, epistemischer Trainer, Magister, fände ich super. Vielleicht noch einen Doktor machen und mit Wahrheit und so.
Ja, da können wir ja mal...
ich kann doch jetzt Marketing.
Da können wir ja mal im Off drüber sprechen. Also, um zu dem Punkt zurückzukommen. Ja, der Clou liegt natürlich darin, dass sie sagen, reduziert Anzeichen von Hautirritationen. Mit keiner Silbe wird davon gesprochen, was mit der Haut passiert. Nicht, ob sie besser wird, ob sie schlechter wird.
Nur, ob sie besser aussieht.
Genau, und das ist sehr clevere Marketingsprache, die höchstwahrscheinlich sogar auch noch sehr präzise ist.
Ja.
Also nur, weil ich gerade sage, Marketing, heißt das nicht, die lügen mir was vor.
Ja.
Wer sehr gut im Marketing und in Produktbeschreibung ist, schafft es auch, genau das zu sagen, was das Produkt kann und Leute auf mehr Ideen zu bringen.
Ich habe dazu sogar noch einen Link zu einer ganz anderen Folge von uns, den ich bisher gar nicht gesehen habe, nämlich zu Skincare Addiction. Dort gibt es eine starke Unterscheidung dazwischen zu sagen, ist es eine kosmetische Wirkung oder ist es tatsächlich eine Wirkung, die die Haut besser macht.
Das ist auch eine sehr schöne Unterscheidung.
Es gibt Mittel, die funktionieren, in Anführungsstrichen. Aber nur, weil sie den Anschein machen, weil sie das Hautbild besser aussehen lassen, aber eigentlich keine wirkliche Verbesserung deiner Haut herbeiführen.
Ja, genau das meine ich. Das eine würden wir zu den Hautärzten, den Medizinern schicken, die sich wirklich um meine Haut kümmern. Und den Kosmetikern, ja, genau das ist, was wir von denen erwarten.
Hast du erwartet, dass wir heute nochmal einen Link zu unserer Skincare-Addiction-Folge schaffen?
Nein, hätte ich nicht erwartet.
Ich auch nicht. Das hat sich jetzt schon gelohnt.
Ja, also... Ja, Konstruktivismus oder Nachdenken über Wirklichkeitsbezüge und Gegenstandserkenntnis, es ist nicht nur irgendwie ein Elfenbeinproblem, sondern spätestens, wenn wir in den Bereich sozialer Gefilde uns bewegen, haben wir es ständig damit zu tun.
Oh ja.
Ja, was bedeutet diese Geste, was bedeutet jene Aussage? Und damit ist nicht nur gefragt, was hat die Person gesagt? Das ist die einfache Frage. So wie auch die einigermaßen einfache Frage ist, was ist passiert? Sind die Twin Towers zu eingestürzt? Ja oder nein? Das ist die einfache Frage. Sind da Flugzeuge reingeflogen? Ja oder nein? Das sind alles ziemlich einfache Faktenfragen.
Wer von euch jetzt irgendwie mal ein ganz klein bisschen Geschichte studiert hat, dem erzählen wir nicht Neues. Nämlich niemand ist sich so sehr darüber im Klaren, dass die reinen Fakten noch nicht Geschichte ergeben, sondern dass Geschichte immer eine Konstruktion ist. Selbst die Auflistung von Fakten, du kannst auch niemals alles erzählen, ist immer auch das selbst schon eine Konstruktion. So weit gehen Historiker in ihrem Bewusstsein. Deswegen haben die einen sehr kritischen Wahrheitsbegriff. Aber sie haben halt auch die Fakten und niemand von ihnen bezweifelt, dass es die Fakten gibt.
Ja.
Nur die alleine bringen uns nichts. Wie machen wir das jetzt mit Fakten bei Dingen, die unsichtbar sind?
Ja, wie und...
Das ist unser nächstes Problem, was wir haben, wenn wir auch wieder zu dem Großmutterbeispiel zurückkommen. Da haben wir ja keine Fakten. Wir hatten ja jetzt schon, wie ist das mit der Objektivität und der Konstruktion und alles sehr schön. Aber wie ist das in so einem Moment?
Warum haben wir keine Fakten? Weil wir nichts haben, das für sich selbst und alleine existiert, sondern wir haben irgendwie nur dieses Verhältnis zwischen den Leuten.
Wir haben kommunikative Strukturen.
Ja, und...
Die sind nicht sichtbar.
Das ist das Schwierige an dieser Stelle, weswegen das sonst mit den Fakten so was Tolles ist, weil wir immer selbstständig existierende Objekte haben. Da wirkt das einfach.
Und jetzt kommen wir daher und sagen, es gibt unsichtbare Fakten. Aha.
So,
die Geisteswissenschaftler wieder.
Es ist genau das Problem, warum man den Passiv-Aggressiven so schwer vorwerfen kann, sie seien passiv-aggressiv.
Richtig. Weil passive Aggressivität gerade darin bestehen, dass du ihnen nichts vorwerfen kannst. Ein Beispiel dazu, damit alle auf demselben Stand sind. Ehemalige Mitbewohnerin von mir. Größter Fehler meines Lebens. Die hat irgendwann, meine Wäsche hing auf dem Wäscheständer. Ich hatte morgens gesehen, sie war trocken. Bin dann aber zur Uni, weil ich ein fauler Student bin und wollte das danach machen. Als ich dann nachmittags nach Hause kam, war all meine Wäsche vom Wäscheständer heruntergenommen. Man muss dazu wissen, wir hatten zwei Wäscheständer. Nur einer war in Benutzung. Der andere war nicht in Benutzung. Der stand da zusammengeklappt. Sie hätte all meine Wäsche runtergenommen, nicht um das zu benutzen. Hätte ich auch sagen können, vielleicht wollte sie ja diesen benutzen. Mhm. Nein, sie hat sie runtergenommen und dann einfach oben drauf geworfen.
Auf den Wäschekorb, auf den Wäscheständer,
genau. Gut. Da habe ich sie gefragt, was das denn soll und ob sie irgendwie was dagegen hatte, dass meine Wäsche da noch war und was denn irgendwie los sei. Und sie sagte dann, nein, ich wollte mir ja nur damit helfen und mir schon mal einen Teil der Arbeit abnehmen. Und ich habe dann nochmal nachgefragt und sie hat das verteidigt.
Aha.
Und ich kann ihr nichts nachweisen.
Mhm.
Aber ich wusste natürlich ganz genau, dass der einzige Grund ist, warum sie es getan hat, weil sie angepisst war, dass meine Wäsche nicht gleich abgehängt wurde. Das ist passive Aggressivität. Ich halte das für ein sehr schönes Beispiel davon.
So, das heißt, wir haben eine Situation, die vielleicht nicht unbedingt mehrdeutig ist, sondern ihr größtes Problem steht in ihrer mangelnden Eindeutigkeit. Darin, dass nicht so wirklich offensichtlich ist, was eigentlich passiert. Und wir haben das sehr häufig, wenn wir in alltäglichen sozialen Beziehungen zueinander stehen, dass wenn wir einmal einen Schritt zurücktreten, prallen vor allen Dingen verschiedene Ansichten aufeinander. Das ist das, womit wir alltäglich konfrontiert sind. Ja, oder um das philosophischer auszudrücken, wir bewegen uns immer auf der Ebene des Fürwahrhaltens. Wir sind gefangen in unseren eigenen Überzeugungen von der Welt, aber die Welt selber, die Dinge der Welt sozusagen, das Ding an sich, wie Kant das nannte, das ist uns entzogen, da kommen wir nicht so richtig dran. Und im Fall von sozialen Tatsachen müssen wir uns auch noch fragen, welchen ontologischen Status hat das eigentlich? Also inwiefern existiert das eigentlich?
Mhm.
Denn als Ding existiert es nicht. Das war eine ganze Menge, glaube ich.
Ich dachte das auch gerade.
Und das große Problem ist jetzt natürlich, wenn wir über missbräuchliche Beziehungen sprechen, wir behaupten, ja, das ist objektiv gegeben.
Richtig.
Wir reden nicht darüber, dass wir hier so eine dumme Situation haben, bei der zwar mehrere Sachen aufeinanderprallen und das ist jetzt halt blöd, sondern wir sagen, nein, das ist mehr als einfach nur das. Ja, die Geschichten von deiner Großmutter fallen in die Kategorie rein, wo es sicherlich unterschiedliche Ansichten dazu gibt, die auch alle verständlich sind und die Motive sind auch nachvollziehbar, wenn wir sie kennen. Aber das ändert nichts daran, dass das einfach deine Großmutter in einem sehr schlechten Licht dastehen lässt.
Sie hätte anders handeln können. Das Einzige, was sie hätte tun müssen, ist sich zu fragen, ob das denn gerade irgendwie Sinn macht, was sie eigentlich gerade anderen Menschen antut. Irgendeine Form von Reflexion der eigenen Handlung. Und was ja gerne passiert, ist, dass Leute, die irgendwie Junkies sind oder was weiß ich, oder die vom Leben gefickt wurden, sagen, ja, ich kann da nichts dafür, ich hatte ja auch so schlimme Eltern.
Mhm.
Aber irgendwann kommt der Punkt im Leben, wo man einfach nochmal fucking selber verantwortlich ist und sich nicht auf seine schlechte Kindheit zurückziehen kann. Das macht keinen Sinn. Nee, weil sonst kann man das dann über die eigenen Eltern das auch wieder sagen, die konnten nichts dafür, die hatten auch beschissene Eltern und so weiter. Irgendwann muss man einfach damit aufhören, weil man irgendwann erwachsen ist und das in der eigenen Verantwortung liegt. Wo es herkommt, ist erstmal egal. Der Einzige, der das Problem zu lösen hat, ist man selbst.
Ich habe gerade wieder angefangen, BoJack Horseman zu schauen.
Oh, gutes Beispiel dafür.
Genau. Und ich bin gerade gestern bei der Folge gewesen, wo er genau an diesem unausstehlichen Hippie-Punkt ankommt, dieser nihilistische Kern, meine Handlungen haben keine Konsequenzen. Was einfach nicht stimmt. Ja, selbst Homer Simpson hat irgendwann anerkannt, oh, meine Handlungen haben Konsequenzen.
Er rief es als Frage und als ein bisschen verzweifelt aus.
Ja.
Why do my actions have consequences?
Er ist ein bisschen der antike Held, der die Götter verflucht in dieser Szene.
Aber er ist an den Punkt gekommen.
Ja, so, und das ist, wo diese Brachial-Konstruktivisten oder wie auch immer man sie nennen möchte. Nein, die Welt, in der wir leben, ist nicht die Welt von Terry Pratchett und der Discworld.
Ja.
Der,
schade.
Also, ja, tatsächlich, denn ich finde immer wieder, Terry Pratchett hat etwas sehr Schönes gemacht. Nämlich, er hat eine Welt entworfen, die funktioniert wie unsere und in der Konstruktivismus wahr sein kann. Und wenn wir diese beiden Welten beobachten, wie sie funktionieren, stellen wir fest, warum unsere Welt eben doch in ihrem Kern keine konstruktivistische ist. Unser Verhältnis zu ihr ist eines, aber die Welt ist es nicht.
Mhm.
Und zwar, so Terry Pratchett sagt an der einen Stelle so schön über die Discworld, also dass es sie halt nur gibt, weil jede Wahrscheinlichkeitskurve also auch ihr unendliches Ende hätte haben müssen. Und dann spricht so ein bisschen davon, wie auch eigentlich so dieses Gefilde zwischen Wirklichkeit und Einbildung an manchen Stellen einfach ein bisschen dünn ist. So wie zwei Membranen, die aufeinander liegen. Er hat da ganz viele kleine Sachen eingebaut in dieser Welt, die einfach nur deswegen funktionieren. Ja, Magie kann deswegen da sein oder etwas, was er auch hat, dass Geschichten einfach eine Spur wahrer sind. Also da haben wir auch das, was du vorhin über die Freiheitskämpfe eigentlich sagtest, ja. Also die Helden haben Erfolg, weil das die Geschichte ist, dass die Helden diesen Erfolg haben. Und darauf können sie sich auch verlassen. Wenn du das in unserer Welt machst, dann nein. Unsere Weltgesetze fügen sich dem nicht. Es ist ja auch heute so schön, vom gesellschaftlichen Narrativ zu sprechen und dass Sachen deswegen passieren. Und zu einem guten Teil stimmt das. Und trotzdem, bei Terry Pratchett ist das einfach noch eine Spur realer.
Ja.
So, da muss man sich das eher so wie eine Art Naturgesetz vorstellen und nicht nur wie etwas, ja, wie wir uns halt gerade die Welt erklären. So, es ist schwierig, glaube ich, das Leuten zu verdeutlichen, die nicht diese Romane kennen und mit ihnen vertraut sind. Aber die paar
Lesen.
Leute,
Alle
ja
bitte, die es
genau,
noch nicht getan haben, lesen.
es
Macht
gibt
Spaß.
so viele tolle Sachen bei
Es ist
Terry
egal,
Pratchett
mit
zu
welchem man
erkennen.
anfängt. Ist
Ja.
völlig egal. Es gibt keinen Anfang. Es
Nein.
gibt nur einen Einstieg. Zum Ende hin den Bogen nochmal zu einem Begriff, den ich seit Jahren versuche zu etablieren und somit auch unseren zwar nicht vielzahligen, aber umso qualitativ höherwertigen Zuschauern einen Begriff an die Hand geben, nämlich den Begriff des objektiven Arschlochtums. Was genau diesen Gedanken wieder aufgreift, den du vorhin genannt hattest, nämlich, dass die subjektiven Handlungen immer verständlich sind, die sind immer erklärbar. Die kann man immer herleiten aus Konstruktionen oder sonst was, aus Kindheiten, aus allem Möglichen. Das heißt aber noch lange nicht, dass das Verhalten in Ordnung ist. Und dass es nicht auf einer gewissen, das nenne ich dann objektive Ebene, einfach vorhanden ist. Zum Beispiel, wenn sich jemand mag sich aus, jemand klaut mir Geld, weil er drogenabhängig ist und dringend Drogen braucht. Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist trotzdem scheiße. Einfach nur um diese ganz einfache Feststellung geht es. Und das ist gar kein so schlechter Lösungsansatz. Im Theoriebereich wiederum, umso komplexer das Ganze wird für den Alltag, taugt das. Aber im Theoriebereich brauchen wir anderes. Aber auch da gibt es diese Bewegung. Gerade, dass zum Beispiel der Ideologiebegriff zurückkehrt. Also dass man nicht mehr nur davon ausgeht, wir haben Diskurse und wir können eigentlich nur Diskurse darüber betrachten und keinerlei Wahrheit mehr ausmachen. Die einzige Wahrheit, die wir kennen, ist den gesamten Diskurs abzubilden, also was so alle darüber denken. Das ist alles, was wir tun können. Die Zeiten sind vorbei. Und gesagt wird, nee, das sind einfach objektive Machtverhältnisse. Und das kommt dann durch einen Ideologiebegriff. Es gibt ein Bewusstsein von Menschen aufgrund von ihrem gesellschaftlichen Status. Das heißt, die Leute, die zum Beispiel RTL 2 gucken, sagt man, ja, das ist halt deren Art von News- und Wirklichkeitskonstruktion, oder sagt man, hey, da kommt auch etwas Bestimmtes irgendwie zu kurz. Die handeln dadurch, dass sie bestimmte Informationen bekommen, gegen ihre eigenen objektiven Interessen, wählen zum Beispiel AfD, obwohl die AfD ihr Leben beschissener machen will.
Ja, obwohl sie gar nicht ihre Interessen
Und
vertritt.
das ist dann auch wieder so ein gewisses, es hat etwas Ähnliches wie das objektive Arschlochtum, nämlich die
Ja.
objektiven Arschlochtumsstrukturen, die gesellschaftlich nun mal herrschen. Und das sind vor allem ökonomische, die dann aber wiederum durch Soziales, Kulturelles und so weiter, alles Weitere kann man bei Pierre Bourdieu nachlesen, bedingt werden.
Als letztes fällt mir noch etwas anderes ebenfalls von dir ein, wenn wir bei objektiven Hierarchisierungen sind. Ja, sozusagen eine Hierarchisierung der Sinneseindrücke, um noch einmal zu zeigen, ja, es gibt eine sinnvolle Idee von einer sozialen Objektivität. Ja, wir müssen sie nicht unbedingt an die Dinge heften. Wir haben auch einen zwischenmenschlichen Kitt, mit dem wir arbeiten können und etwas, worüber wir das verstehen können.
Dann geben wir die doch noch mal zum Schluss mit auf den Weg. Es hat auch eine gewisse Moral. Es geht um eine Hierarchisierung von Sinnen und Höflichkeit. Also wir haben Sinne und wenn wir uns draußen bewegen, sind diese Sinne verschieden stark angesprochen. Zum Beispiel kann ich gut weggucken. Ich kann halbwegs weghören. Ich kann nicht wegriechen. Deswegen ist es die erste Pflicht des Menschen, der sich in sozialen Kontakt begibt, nicht unangenehm stark zu riechen.
Stark ist vor allen Dingen der wichtige Teil.
Richtig. Das bewegt sich in zwei Richtungen gemeinhin. Nämlich zum einen nicht stinken, aber auch nicht zu viel Parfum.
Keine aufdringlichen Gerüche jeglicher Art.
Nicht so viel Axt benutzen, ja? Bitte. Genau, nicht aufdringlich zu sein. Weil egal, ob man es selber als gut oder schlecht empfindet, man weiß nicht, was die anderen empfinden.
Ja, Leute, die drei Reihen hinter mir in der Bahn sitzen, wollen vielleicht nicht mein Aftershave, Parfum, Deo.
Oder Urin.
Oder Urin riechen. Ja, auch das.
Weghören geht besser. Deswegen ist es, ich halte es immer noch für höflich, auch sich nicht allzu laut zu bewegen in der Welt draußen, damit andere Menschen die Chance haben, wegzuhören. Umso lauter man wird, umso schwieriger wird das.
Umso lauter werden auch andere, es eskaliert.
Aber wir merken, wir bewegen uns eher in einem etwas graueren Bereich, da kann man mal gucken. Und dann gibt es Weggucken. Jeder kann aussehen, wie er will, es ist völlig egal.
Ja.
Es spielt keine Rolle, ich kann so einfach weggucken. Und hier haben wir wieder einfach eine objektive Hierarchie von Sinnen in sozialen Kontexten, die zu einer gewissen moralischen Konstruktion führt. Herr Meyer?
Frau Lenk, ich danke Ihnen für das Gespräch.